Mobilität ist ein wichtiges Merkmal der Lebensqualität und einer funktionierenden Wirtschaft. In einer zunehmend globalisierten Welt werden Tag für Tag Waren rund um den Globus befördert. Millionen Menschen setzen sich ins Auto oder nehmen das Flugzeug, sei es um den neuen Anforderungen der Arbeitswelt nachzukommen oder auch aus purer Reiselust. Kein anderes Verkehrsmittel hat in den letzten Jahrzehnten derart zugelegt wie der Luftverkehr. Allein in der Europäischen Union nahm zwischen 1990 und 2003 die Verkehrsleistung in diesem Sektor um 70% zu. Der Trend zum Fliegen wird sich in den kommenden Jahren fortsetzen und damit die Belastung für Mensch und Umwelt. Dessen ist sich Werner Reh vom BUND sicher.
Wir haben Wachstumsraten im Luftverkehr von 5% pro Jahr ungefähr. Natürlich wird auch die Effizienz gesteigert. Das bedeutet trotzdem, dass bei einem 5% Wachstum die CO2-Emissionen jedes Jahr um 3,5% nach oben gehen. Das bedeutet, wir haben eine Verdopplung des Luftverkehrs in ungefähr 15 Jahren. Das ist vor allem im Bereich Klima von großer Tragweite. Das heißt, wir haben gerade auch eine Studie machen lassen, wo eben dargelegt wurde, dass der Luftverkehr in Deutschland innerhalb der nächsten 5 Jahre die gleichen Klimawirkungen wie der Autoverkehr hat. Den vergessen wird, obwohl der Luftverkehrsanteil kleiner ist, die hat höhere Klimawirkungen, die sind um den Faktor 2 bis 4 höher als die CO2-Emissionen und das bedeutet, wir müssen die Luftemissionen in hohen Luftschichten da entsprechend mit einrechnen. Das ist das eine Problem, klimamäßig muss was getan werden und das zweite Problem ist eben, dass an den Flughäfen die Emissionen, die Schadstoffe und von Lärm expandieren, insbesondere wenn immer mehr Flughäfen angeflogen werden. Wenn es eben kein Flughafenkonzept gibt bundesweit, was sich auf die wichtigen Flughäfen konzentriert und jedes Land versucht eben eine eigene Flughafenpolitik eben zu machen und auch eher eine Kirchturmpolitik als eine koordinierte Flughafenpolitik.
Beim Verbrennen des Kerosins entstehen Kohlendioxid, Wasserdampf und Nebenprodukte wie Stickoxide und Partikel. Die Treibhauswirkung der ausgestoßenen Substanzen ist in der Reiseflughöhe etwa 3 bis 5 Mal größer als die des CO2s allein. Ein wachsender Flugverkehr belastet jedoch nicht nur das Klima, er hat auch lokale Auswirkungen.
Vor Ort sind das eben die Lärmwirkungen, die dann eben gerade auch bei Nachtflügen dann besonders eben schlimm sind, obwohl die Maschinen insgesamt oder die einzelnen Maschinen leiser werden. Da gibt es durchaus erhebliche Fortschritte. Der wird eben durch die Zahl der Flüge eben trotzdem größer. Und Schadstoffe sind eben solche wie Stickoxide, Feinstaub, die eben auch gesundheitsschädigend sind.
Besonders die Anwohner im unmittelbaren Umfeld von Flughäfen leiden unter Lärm. Lärm kann auf Dauer krank machen. Laut einer internationalen Studie, an der das Umweltbundesamt mitwirkte, haben Menschen, die Nachtfluglärm ausgesetzt sind, häufiger höhere Blutdruckwerte als Menschen in ruhigeren Wohngebieten. Bereits ein Anstieg des nächtlichen Fluglärmpegels um 10 Dezibel im Schallpegelbereich von 30 bis 60 Dezibel erhöht das Risiko für Bluthochdruck bei Männern und Frauen um 14%.
In einer weiteren Studie belegte das Amt, dass Anwohner von Flughäfen häufiger den Arzt aufsuchen und mehr Medikamente verschrieben bekommen als Patienten, die keinem nächtlichen Fluglärm ausgesetzt waren. Sie erhielten häufiger und mehr Mittel zur Blutdrucksenkung, zur Behandlung von Herz- und Kreislauferkrankungen, zur Beruhigung und zur Behandlung von Depressionen. Umfangreiche Maßnahmen und Instrumente sind nötig, um den Betroffenen einen unbelasteten Schlaf zu ermöglichen und deren Lebensqualität zu verbessern. Dazu Professor Nikolaus Herrmann vom Hessischen Verkehrsministerium.
Fluglärm ist ein großes Problem im Flughafennahbereich. Und wenn wir über Instrumente reden, dann reden wir sicherlich nicht über ein Instrument der Wahl. Es geht von Siedlungssteuerung über die Raumordnung. Die belasteten Bereiche sollen eben nicht mit Wohnbebauung besiedelt werden, hin zu Betriebsregelungen, Nachtflugbeschränkungen, die künftig sehr verstärkt werden, Maßnahmen zum baulichen Schallschutz an Wohngebäuden und zum Beispiel Schulen und Kindergärten, die vom Flughafen zu bezahlen sind.
Die beste Maßnahme wäre jedoch, den Lärm an der Quelle zu bekämpfen. Das heißt, die Flugzeuge müssen künftig leiser werden. Das Umweltbundesamt fordert bei der Zulassung neuerer Flugzeugtypen schärfere Lärmgrenzwerte. Um den Anreiz zu erhöhen, leisere Flugzeuge einzusetzen, wäre auch eine Verschärfung der lärmabhängigen Landeentgeltregelungen wichtig.
Fliegen ist alltäglich geworden. Der Wochenendtrip mit dem Flieger nach Barcelona ist bereits unter 100 Euro zu haben. Der Flug Berlin-München ist zuweilen weitaus billiger als die Fahrt mit der Bahn dorthin. Allerdings sind in diesen Preisen nicht die vollständigen gesamtwirtschaftlichen Kosten enthalten, vor allem nicht die verursachten Umweltkosten, für die die Allgemeinheit aufkommen muss und nicht der Verursacher. Stichworte sind hierbei Lärm, Luftverschmutzung, Klimafolgeschäden, Eingriffe in Natur und Landschaft durch Flächenverbrauch und Versiegelung. Denn was die menschliche Gesundheit und Umwelt belastet, verursacht Kosten für die Gesellschaft. Ökonomen sprechen hier von externen Kosten. Wie man sie berechnet, erläutert Professor Frank Fichert von der Hochschule Heilbronn.
Da gibt es verschiedene Methoden. Da kann man unterscheiden, grob, wenn man das erstmal so machen will, zwischen sogenannten direkten Methoden und indirekten Methoden. Also bei den direkten Methoden geht es im Wesentlichen darum, dass man Betroffene oder Belastete befragt. Also gerade wenn Sie an Fluglärm denken, ist so die Grundidee, dass man einen Haushalt, der unter Fluglärm leidet, der von Fluglärm belastet ist, dass man ihn beispielsweise fragt, wie viel wärst du bereit zu zahlen, wenn du weniger Lärm hättest? Oder umgekehrt, wie viel müsste man dir geben, wenn du mehr Lärm ertragen solltest? Also das sind sogenannte direkte Methoden, da kann man befragen. Es gibt darüber hinaus auch noch sogenannte indirekte Methoden. Mhm. Da versucht man über Marktpreise zu ermitteln, welchen Wert die Haushalte dem Gut Umwelt oder der Ruhe beispielsweise in dem Fall zumessen. Also wenn man durch Beobachtung der Realität feststellt, dass ein Haus, das hohen Lärmbelastungen ausgesetzt ist, weniger kostet auf dem Immobilienmarkt als ein Haus, das weniger Lärmbelastung ausgesetzt ist, dann hat man sozusagen einen Preis dafür.
Die Schätzung externer Umweltkosten ist in Politik und Wissenschaft nicht unumstritten. Die Preise für Waren und Dienstleistungen sollen die ökologische Wahrheit adäquat widerspiegeln, argumentieren die Befürworter. Es sei nicht möglich, externe Kosten belastbar zu schätzen, entgegnen die Skeptiker. Das Umweltbundesamt hat eine Methodenkonvention erarbeitet. Sie soll helfen, Preise für die Nutzung der Umwelt nach einheitlichen und transparenten Kriterien zu ermitteln, dem Verbrauch der Umwelt einen Preis geben. Dazu der Volkswirt Frank Fichert.
Als Internalisierung externer Kosten bezeichnet man Maßnahmen, die dazu führen, dass derjenige, der diese Kosten verursacht, die dann eben auch zu tragen hat, zu finanzieren hat.
Gemäß dem Verursacherprinzip soll auch der rasant wachsende Flugverkehr für die verursachten Umweltbelastungen aufkommen. Bei den flughafennahen Umweltkosten bieten sich die Landeentgelte als ein Instrument an. Nikolaus Herrmann, Referatsleiter für Grundsatzfragen des Luftverkehrs im Hessischen Verkehrsministerium.
Start- und Landeentgelte sind das, was der Flughafen von den Fluggesellschaften einnimmt, um seinen Betrieb zu finanzieren. Und ein Teil dieser Kosten wird nach Lärmgesichtspunkten und nach Schadstoffgesichtspunkten aufgeteilt. Also das laute Flugzeug zahlt mehr Start- und Landeentgelte als das relativ leisere Flugzeug. Die Nachtlandung, der Nachtstart kostet wesentlich mehr als der Tagstart oder die Taglandung.
Lärm- und neuerdings schadstoffabhängige Entgelte, wie sie im Frankfurter und Münchner Flughafen seit Anfang des Jahres 2008 erhoben werden, oder die Einbeziehung des Flugverkehrs in den CO2-Emissionshandel der Europäischen Union, sind Internalisierungsinstrumente. Dadurch versprechen sich Umweltschützer ein Umsteuern im Luftverkehr. Etwa durch leisere und sparsamere Flugzeuge. Frank Fichert.
Kurzfristig haben die Fluggesellschaften den Anreiz, die Flugzeuge, die viel Lärm machen, dort nicht einzusetzen, wo diese Lärmentgelte relativ hoch sind. Und langfristig kann man von Anreizen reden, die also in Richtung Flottenmodernisierung neuere, modernere, weniger laute Flugzeuge gehen, wobei das immer ein Gesamteffekt ist, weil ja das neue Flugzeug nicht nur, also die Lärmentgelte an sich reichen da sicherlich nicht aus, aber es ist ein Gesamtpaket, wo ja auch der Kerosinverbrauch, also neuere Flugzeuge haben ja auch weniger Treibstoffverbrauch und gerade wegen den gestiegenen Ölpreisen im Moment haben die Fluggesellschaften ja einen Anreiz, weniger treibstoffverbrauchende Flugzeuge einzusetzen, die Personalkosten, Wartungskosten etc., all diese Aspekte spielen da zusammen. Da ist also das Lärmentgelt bei der langfristigen Investitionsentscheidung eines unter vielen Aspekten.
Forscher gehen indes davon aus, dass die Luftfahrtindustrie trotz neuer Technologien ihren Klimagasausstoß massiv steigern wird. Der wachsende Anteil des Flugverkehrs am globalen Treibhauseffekt gefährdet jedoch die Klimaschutzziele der Bundesregierung und der Europäischen Union. Um die Emissionen der Schadstoffe signifikant zu mindern und die Auswirkungen der Luftfahrt auf das Klima einzuschränken, sind weitere Instrumente notwendig. Nach einer langen Debatte einigte sich die EU, ab 2012 auch den CO2-Ausstoß von Flugzeugen in den Emissionshandel mit einzubeziehen. Dieser basiert auf folgendem Prinzip.
Was jetzt den Emissionsrechtehandel angeht, so gilt der bei den Volkswirten generell als das am besten geeignete Instrument unter der Voraussetzung, dass ich ein bestimmtes Umweltschutzziel habe, was wir ja beim CO2 grundsätzlich haben. Also weil dieser Emissionsrechtehandel dazu führt, dass das Ziel, was man umweltpolitisch setzt, keinesfalls überschritten wird. Es darf ja nur so viel emittiert werden, wie der Staat insgesamt Emissionsrechte in Umlauf bringt. Also das hat eine, wenn Sie so wollen, hundertprozentige umweltpolitische Zielwirkung. Und die Ökonomen haben einen sehr starken Faible, eine sehr starke Präferenz für dieses Instrument, weil es dazu führt, dass dort vermieden wird, wo Emissionsvermeidung die niedrigsten Kosten hat. Das ist also auch gesamtwirtschaftlich vorteilhaft. Insofern ist Emissionsrechtehandel grundsätzlich ein sehr gutes Instrument, lässt sich auch grundsätzlich auf den Luftverkehr übertragen. Das einzige Problem, was in dem Zusammenhang jetzt noch mit dem EU-Emissionsrechtehandel besteht, ist halt, dass Luftverkehr nicht nur europäisch stattfindet, sondern auch weltweit, sodass es eigentlich ideal wäre und wünschenswert wäre, dass die ganze Welt an einem solchen System teilnehmen würde und nicht nur Europa.
Am Emissionshandel nehmen alle Fluglinien teil, die in Europa starten oder landen. Sie müssen künftig für 15% ihrer CO2-Emissionen Zertifikate kaufen. Ziel ist es, die CO2-Emissionen bis 2012 um 3 und ab 2013 um 5% zu verringern. Laut EU-Kommission würden die Preise durch die neuen Klimaschutzvorgaben um 40 Euro für einen Hin- und Rückflug nach Übersee steigen.
Den Flugverkehr in den Emissionshandel einzubeziehen, ist ein wichtiger Schritt hin zu dem Ziel, dem Fliegen einen adäquaten Preis zu geben. Doch die Frage bleibt, wenn alle, also die globalen und die lokalen, vom Flugverkehr verursachten Umweltkosten im Preis enthalten wären, würde sich dann die gewünschte Umweltentlastung einstellen? Werner Reh, Verkehrsreferent des BUND.
Die Internalisierung der externen Kosten wäre ein ganz wichtiger Schritt zu einem optimalen Leistungsniveau, sowohl im Luftverkehr, auch bei anderen Verkehrsträgern, dass alle Verkehrsträger dann eben mit ihren externen Kosten belastet werden. Allerdings werden dadurch Ge- und Verbote, Grenzwerte und ähnliche Dinge oder eben auch eine Politik der Verlagerung von Kurzstreckenflügen auf die Schiene oder auch ein sinnvolles Flughafenkonzept, was eben überlegt, wie viele Flughäfen wir nun wirklich brauchen und koordiniert und mit integrierter Verkehrspolitik gestalten können, da nicht überfällig, aber es wäre ein riesengroßer Schritt. Man könnte auch auf viele Regulierungen eigentlich durchaus verzichten, weil das würde der Markt dann eben durchaus regeln.
Auf die sinnvolle Kombination der einzelnen Instrumente kommt es an, damit der Traum vom Fliegen die Umwelt nicht zunehmend belastet. Wie der optimale Instrumentenmix aussehen könnte, erläutert der Volkswirt Frank Fichert.
Der optimale Mix verhindert gravierende Schäden durch Ordnungsrecht, sprich durch entsprechende Grenzwerte, dass also bestimmte Belastungen nicht überschritten werden dürfen. Und ansonsten neige ich sehr stark dazu, eben möglichst viel dem Markt der wettbewerblichen Selbststeuerung zu überlassen, wenn der Staat die richtigen Rahmenbedingungen gesetzt hat. Das heißt, wenn der Staat die entsprechenden Internalisierung im Bereich der externen Effekte vorgenommen hat und wenn wir auch eine sinnvolle und geeignete Anlastung der Infrastrukturkosten haben, dann können wir eigentlich die Aufteilung des Verkehrs dem dezentralen Wettbewerb überlassen. Da kommt ja auch dann immer der Nutzen der verschiedenen Verkehrsmittelnutzer zum Tragen. Das heißt, das wird sich dann in den Preisen widerspiegeln und dann sollen die Verkehrsmittelnutzer, die Haushalte selbst entscheiden, ob sie zu den dann herrschenden Preisen das Flugzeug, die Bahn, das Auto nutzen oder vielleicht lieber zu Hause bleiben.